Jeder zweite von uns ist chronisch krank. Sprechen wir darüber. In insgesamt 8 Podcast-Folgen geht es um die multiple Sklerose. Wir führen Sie durch jede Phase der Krankheit, damit Sie immer gut informiert sind. Heute in der ersten Folge zum Thema MS wollen wir zunächst darüber sprechen, was das überhaupt für eine Krankheit ist. Wer ist am häufigsten davon betroffen? Wo liegen die Ursachen? Was passiert bei MS im Körper? Willkommen beim Podcast Chronisch Mensch. In dieser Episode wollen wir also zunächst einmal klären, was die Multiple Sklerose überhaupt ist. Den Namen dieser Krankheit kennen viele, doch was wirklich dahinter steckt, wissen die wenigsten. Es wird Zeit, darüber zu sprechen. Und das mache ich heute mit Privatdozent Dr. Kai Wohlfahrt. Er ist der Chefarzt der Klinik für Neurologie am BG-Klinikum Bergmannstrost in Halle. Hallo Dr. Wohlfahrt.
Hallo Herr Rechert.
Dr. Wohlfahrt. Weltweit haben rund 2,5 Millionen Menschen Multiple Sklerose. Das ist eine geschätzte Zahl, denn die Dunkelziffer liegt ja weitaus höher. Und in Deutschland sind es über 250.000 Menschen, die von MS betroffen sind. Also ich finde, das ist eine Zahl, die auf den ersten Blick erstmal schockierend ist.
Ja, ist eine der häufigsten Erkrankungen, die wir in der Neurologie haben und leider auch eine der Erkrankungen, die die häufigste Ursache einer frühzeitigen Behinderung im jungen Erwachsenenalter darstellt.
Kann man es prozentual aufteilen auf Frauen und Männer? Wer hat es häufiger?
Es sind deutlich mehr Frauen betroffen. Also wir haben circa 2/3 der betroffenen Frauen. Das hat auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nochmal zugenommen. Neueste Studien sagen, es sind also circa 2/3, vor allem jüngere Frauen, die betroffen sind. Die Erkrankung beginnt so zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr mit so einem Gipfel, der um das 30. Lebensjahr liegt. Und wir haben es ja mit einer Autoimmunerkrankung zu tun. Und da wissen wir auch, dass Autoimmunerkrankungen insgesamt häufiger bei Frauen auftreten. Dazu gehören eben neben der Multiplen Sklerose auch noch der Lupus erythematodes oder die Rheumatoide Arthritis. Oder die Hashimoto-Thyreoiditis, also eine Schilddrüsenentzündung. Das sind Erkrankungen, die auch in den letzten Jahren zugenommen haben und eben deutlich häufiger bei Frauen auftreten als bei Männern.
Hat man schon herausgefunden, warum es bei Frauen häufiger auftritt?
Also ganz genau ist die Ursache nicht bekannt. Es werden verschiedene Faktoren angenommen oder diskutiert. Dazu gehört natürlich die Frau an sich mit ihren Sexualhormonen. Die spielen sicherlich eine Rolle. Es spielen Umweltfaktoren eine Rolle, die zum Beispiel umfassen Lebensstilfaktoren, der Raucherstatus, der bei Frauen auch in den letzten Jahren zugenommen hat. Das Körpergewicht hat zugenommen, eine ungesunde Ernährung und natürlich der weniger Aufenthalt im Freien, also dass die jungen Menschen sich häufiger in Innenräumen aufhalten und vielleicht doch mehr mit dem Rechner zu tun haben, als so wie wir früher im Freien gespielt haben, so dass dann auch eine verminderte Sonnenlichtexposition und dann auch eine verminderte Produktion von Vitamin D möglicherweise eine Rolle spielt. Das trifft natürlich auf alle Betroffenen zu, Männer und Frauen, aber das ganz Spezifische bei Frauen liegt wahrscheinlich tatsächlich in den Genen, in den Sexualhormonen. Und wie gesagt, wir finden ja auch bei Frauen häufiger andere Autoimmunerkrankungen. Also die sind insgesamt häufiger bei Frauen.
Man hatte schon häufig gehört, MS ist die Krankheit der 1000 Gesichter. Aber was ist denn die Multiple Sklerose überhaupt?
Die Multiple Sklerose ist eine chronisch entzündliche, demyelinisierende ZNS-Erkrankung. Da muss man sagen, was ist das Zentralnervensystem? Das besteht überwiegend aus Gehirn und Rückenmark. Und dort findet ein Entzündungsprozess statt, der die Ursache hat in einer Autoimmungenese, sagen wir als Ärzte dazu. Das heißt, eine Autoimmunerkrankung bedeutet ja per se erstmal eine Erkrankung, wo sich das eigene Immunsystem gegen Strukturen des eigenen Körpers richtet. Das ist bei der rheumatoiden Arthritis so, da sind es die Gelenke und die Schleimhaut dort, das ist bei der Schilddrüse so, da haben wir Antikörper zum Beispiel gegen Schilddrüsenstrukturen und ist bei der Multiplen Sklerose so, da finden wir Antikörper gegen Strukturen im Bereich des zentralen Nervensystems, insbesondere gegen die Myelinscheide, sodass es dann in erster Linie dort zu Demyelinisierungsvorgängen kommt, aber auch verschiedene Antikörper, die gegen Axone gerichtet sind. Also wir haben dort mittlerweile schon ein breites Bild. Erstmalig beschrieben, interessanterweise 1866. Also ist keine Erkrankung, die jetzt gerade in den letzten Jahren entstanden ist, sondern die ist schon vor längerer Zeit erstmalig beschrieben worden.
Das betrifft immer das komplette Nervensystem?
Das betrifft vorwiegend das Zentralnervensystem mit Gehirn und Rückenmark. Wir finden aber auch, und dazu haben wir mal eine Studie gemacht hier, auch Bereiche im peripheren Nervensystem, die beeinträchtigt sein können in ihrer Funktion.
Warum sind dennoch die Symptome so unterschiedlich?
Ja, weil man schlecht vorhersagen kann, wo die Antikörper angreifen als erstes. Und deswegen finden wir so einen bunten Blumenstrauß an Symptomen, die ganz vielfältig sind und die natürlich zum Teil auch die Diagnose MS auch erschweren.
Wie schnell passiert das? Also ist das ein Prozess, der ganz plötzlich auftritt oder der sich so ganz langsam heranschleicht?
Ja, sowohl als auch. Man findet wahrscheinlich auch plötzliche Störungen, die sich natürlich nicht vergleichen lassen mit einem Schlaganfall, aber die können relativ zügig auftreten. Wir sagen dazu Schub, ja, ein erster Schub möglicherweise. Aber es finden sich auch Störungen, die sich allmählich entwickeln, wie Vergesslichkeit, also Bereich der Neuropsychologie, ne, Merkfähigkeit. Das bemerkt man ja nicht immer sofort. Aber Bereiche wie Sehstörungen oder Gefühlsstörungen oder auch Lähmungen, die werden relativ rasch bemerkt. Das heißt, da würde ich sagen, ist es eher frisch und akut oder subakut, währenddessen andere Phänomene sich erst im weiteren Verlauf so bemerkbar machen.
Kann es auch passieren, dass die ersten Symptome auftreten? Man nimmt sie vielleicht gar nicht so als starke Symptome wahr. Auch der Arzt kann es erstmal gar nicht so feststellen, dass es MS ist. Dann ist ein paar Jahre Ruhe und dann geht es erst richtig los?
Ganz sicher ist das so, dass wir bei der Mehrzahl der Betroffenen einen schubförmigen Start haben. Also es geht bei ca. 85% los mit Schüben. Das kann ein Schub sein pro Jahr oder ein Schub in 2 Jahren oder auch noch seltener, sodass die Diagnose schon, gerade wenn man dann zum Hausarzt geht, nicht so einfach erscheint. Also wir haben eine Vielzahl an Symptomen, die auch auf andere Krankheiten hindeuten können, sodass eigentlich erst die Diagnose nach ca. 2, 3 oder 4 Jahren sichergestellt werden kann. Und da ist schon ein bisschen Zeit vergangen bei den Betroffenen.
Wenn man zu dem Thema recherchiert, dann kommt man ganz schnell auch drauf, dass auch das Epstein-Barr-Virus der Auslöser sein könnte. Das ist also der Auslöser auch des pfeifferschen Drüsenfiebers. Was ist da dran?
Ja, es ist in den letzten Jahren gesichert worden, dass das Epstein-Barr-Virus als Auslöser des pfeifferschen Drüsenfiebers, was man in der Jugend ja eigentlich erwirbt, Auslöser für eine MS-Erkrankung sein kann. Es gibt natürlich auch andere Viren, die angeschuldigt werden, neben dem Epstein-Barr-Virus, Herpesviren zum Beispiel, aber auch Bakterien, die möglicherweise auch die MS-Erkrankung initiieren können. Aber allein die Virusinfektion reicht ja nicht aus. Es gibt ja eine sehr hohe Durchseuchungsrate mit dem Epstein-Barr-Virus. Also allein das Virus anzuschuldigen wäre ja nicht korrekt, sondern es ist ein Mosaikbestandteil oder ein Baustein für die Entstehung einer multiplen Sklerose. Neben den bereits genannten wie Umweltfaktoren, die wir haben, wir sagen, es sind doch irgendwie ein großer Prozentsatz an Umweltfaktoren, die dort eine Rolle spielen. Wir finden also zu ca. 70% Umweltfaktoren als Ursache, zumindest die Annahme, zu 30% die Genetik dazu. Und das muss natürlich bei so einer multifaktoriellen Erkrankung alles dann zusammenpassen, bevor es dann tatsächlich zum Erkrankungsschub oder zum Erkrankungsstart kommt.
Man muss also keine Angst haben, dass man irgendwann mal pfeifferisches Drüsenfieber hatte, dass man dann zwangsläufig irgendwann auch an MS erkrankt.
Nein, ganz sicher nicht. Weil die Durchseuchungsrate ist schon sehr hoch beim pfeifferschen Drüsenfieber.
Über 80% oder so, ne?
Ja, 80-90%. Das heißt, wir haben ja nicht alle, die 80-90% in ihrer Jugend das pfeifferische Drüsenfieber mal durchgemacht haben, auch ohne, dass es zur Erkrankung gekommen ist. Also das ist ja kann ja auch asymptomatisch sein, ähnlich wie beim Coronavirus. Finden wir auch viel asymptomatische Verläufe. Man weiß es gar nicht, dass man die Erkrankung oder die Infektion durchgemacht hat, weil man eben keine Erkrankungsbeschwerden, Symptome hatte. Man kann dann also nicht darauf abheben und sagen, in der Jugend ist die Durchseuchungsrate sehr hoch, 80-90%, und alle entwickeln letztendlich die Multiple Sklerose. Das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Also wie gesagt, das pfeifferische Drüsenfieber, das Epstein-Barr-Virus-Infektion ist geeignet, zumindest in dem Zusammenspiel, im Konzert mit allen anderen Faktoren, dann später im jungen Erwachsenenalter eine MS auszulösen, aber eben nicht allein.
Kann man sich denn irgendwie vor der Krankheit schützen, präventiv?
Ja, wenn wir sagen, wir haben zu ca. 70% Umweltfaktoren, die dort eine Rolle spielen, kann man sich zwar nicht schützen, aber man kann ja zumindest Risikofaktoren versuchen auszuschließen. Dazu gehören Lebensstilfaktoren, die üblichen, die auch bei allen anderen Erkrankungen vom Schlaganfall bis zur Krebserkrankung eine Rolle spielen. Das heißt, gesunde Ernährung, ungesättigte Fettsäuren, Pro- oder Präbiotika, ausreichend Bewegung an frischer Luft, sodass es nicht zu einem Vitamin-D-Mangel zum Beispiel kommt. Körpergewicht reduzieren, sportliche Aktivitäten, das sind, glaube ich, so die wesentlichen Dinge. Natürlich kann man auch andere Einflüsse reduzieren oder behandelbare Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes, die man mittlerweile ja relativ gut behandeln kann. Das gehört natürlich auch dazu. Ergänzend vielleicht noch, dass das Auftreten einer MS, die Prävalenz oder Inzidenz abhängig vom Breitengrad ist. Das ist für uns ganz spannend als Neurowissenschaftler, da wir sehen, dass in den nördlichen und südlichen Breiten, je weiter man sich vom Äquator entfernt, die Prävalenz oder Inzidenz zunimmt. Also müssen auch solche Klima- oder Umweltfaktoren eine Rolle spielen und bis zum 15. Lebensjahr nimmt man das Risiko sozusagen mit. Also wenn man dort im Bereich des Äquators geboren ist und zieht dann mit 18 erst um, dann würde man das dortige Risiko mitnehmen. Das ist ja deutlich geringer, an einer MS zu erkranken, und zieht man vor dem 15. Lebensjahr um, dann würde man zum Beispiel dann das Risiko im Zielgebiet annehmen. Also obwohl das 15. Lebensjahr so relativ unspezifisch ist, wahrscheinlich ist das der Bereich um die Pubertät, glaube ich, der dort eine ganz entscheidende Rolle spielt.
Das klingt ja hochspannend.
Ja, natürlich ist auch die Melderate sehr unterschiedlich. Da muss man ja sagen, dass gerade so äquatornah man vielleicht über die Inzidenz oder Prävalenz oder das Auftreten an sich von MS-Patienten wenig sagen kann. Aber trotzdem gehen wir davon aus, dass je weiter wir uns vom Äquator entfernen, die Häufigkeit steigt, sich eine MS zuzuziehen.
Nun haben Sie gesagt, es betrifft vorwiegend jüngere Frauen. Wenn man jetzt ein Mann ist, der 60 ist, ist der komplett raus? Muss der keine Angst mehr haben?
Ja, das sind ja immer nur so Angaben, die statistisch eine gewisse Rolle spielen. Natürlich kann man auch mit 60 noch eine Multiple Sklerose kriegen, auch als Mann, obwohl man insgesamt natürlich da, ich würde nicht sagen raus ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon äußerst gering.
Dafür kommen dann die anderen Krankheiten,
das gibt
Prostata
ja noch,
und Co.
Es gibt ja noch andere Erkrankungen, die Männer sich zuziehen können, das ist richtig.
Vielleicht
interessant ist ja natürlich auch nochmal, dass man gerade bei Kindern und Jugendlichen guckt, und da hat die MS-Inzidenz in den letzten Jahren gerade in diesem Bereich zugenommen. Also wir haben ja 2-10% unter 18 Jahren Betroffene. Und das ist eigentlich das,
wow,
was uns auch erschreckt, ja, dass eben das Alter bei Erstdiagnosestellung abnimmt. Daneben haben wir ja gesagt, hat die Häufigkeit des Auftretens sich in den letzten Jahrzehnten auch verdoppelt. Also es ist eine Erkrankung, die deutlich häufiger vorkommt und auch bei jüngeren Menschen vorkommt und bevorzugt, das hat sich dann nochmal als Schwerpunkt herausgestellt, eben bei Frauen.
Ganz wichtige Frage vielleicht noch für das Ende dieser ersten Folge: Ist die MS heilbar? Also hat man irgendwann die Chance, dass man sagen kann, ist es vorbei, ich bin therapiert, ist es alles wieder gut?
Solange wir nicht ganz genau wissen, wie es dazu kommt, dass eine MS entsteht, können wir natürlich auch nicht ursächlich eingreifen. Das ist anders als beim Knochenbruch, wo wir sehen, da ist der Knochen gebrochen, dann kann man das schienen, dann wächst das auch wieder zusammen. Ist das bei der Multiplen Sklerose nicht so? Das sind einfach viel zu viele Faktoren, die noch unbekannt sind. Wir sind schon deutlich weiter als noch vor Jahrzehnten. Wir haben schon eine gewisse Vorstellung von der Pathogenese. Dadurch haben wir natürlich auch Möglichkeiten, den Krankheitsverlauf durch Medikamente oder auch durch Lebensstilfaktoren positiv zu beeinflussen, aber heilbar ist es im Moment noch nicht.
Dann vielen Dank für diese Erkenntnisse, Dr. Wohlfahrt.
Vielen Dank für die erste Runde.
Und in der zweiten Folge zum Thema Multiple Sklerose geht es dann um die Symptome und Formen. Ihnen Dankeschön fürs Zuhören. Bleiben Sie schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fühlt euch besser. apo.com